In dem heutigen Podcast, den ich als Talk mit Jan Heitor aus München aufgenommen habe, klären wir die Hintergründe der Kontroversen zwischen Single, Double und Multiple Visit Endo und werden zum Ende der Folge etwas philosophisch, ob eine Entlohnung von Zeit und Fertigkeiten die Basis für die Liquidation sein sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich habe heute einen Hörer zu Gast. Das ist der Jan Heito aus München. Hallo Jan, grüße dich.
Hallo Thomas, grüße dich.
Wir wollten heute eine Folge aufnehmen, wo wir uns unterhalten darüber Single Visit Endo oder Multiple Visit Endo. Das war ja entstanden, dieser Podcast, einfach daraus. Du hast mich angeschrieben, genau mit dieser Fragestellung. Du betreibst eine Praxis in München mit einem sehr breiten Spektrum, denke ich, ne?
Ja, wir sind alle, möchte nicht unbedingt sagen, spezialisiert. Ich schon. Die anderen Kollegen haben eher Tätigkeitsschwerpunkte. Aber wir hatten auch schon immer einen Endospezialisten bei uns in der Praxis. Mhm. Und jetzt haben wir da auch wieder einen Personalwechsel anstehen gehabt. Und da ist mir dann aufgefallen, was mir früher auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, aber es hat mich jetzt nicht so beschäftigt, weil Spezialisierung heißt ja, dass ich nicht alles mache, sondern dann überlasse ich bestimmte Dinge dem Fachmann, dass da doch unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Bewerbern oder auch Mitarbeitern und wenn ich dann auch Freunde frage, wie dich zum Beispiel oder auch andere berufene Endodontologen, höre ich doch relativ unterschiedliche Aussagen und Ansichten und Philosophien. Und das kenne ich ja aus der Zahnmedizin generell, dass es da nicht den einen Standard of Care gibt, sondern dass Zahnmedizin eben nicht nur evidence-based, sondern auch dentist-based, patient-based, material-based und sonst was-based ist. Mhm. Aber das hat mich dann schon gewundert, dass da so große Spannbreiten da waren von ich mache fast nie Single-Visit bis hin zu ich versuche immer Single-Visit zu machen, dass ich dann dachte, da frage ich doch mal jemanden wie dich, der da sehr berufen ist. Denn da, ja, genau, worüber wir uns heute unterhalten. Was sagt die Wissenschaft? Was sagt die klinische Erfahrung? Was gibt es für andere mögliche Gründe, die man noch auch daran denken sollte für solche Entscheidungen? Und ja, bin sehr gespannt, was du da uns erzählen kannst.
Ja, also das ist auch ein Thema, was ich häufig gefragt werde in den Vorträgen, weil es eben auch viele bewegt. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Land du gerade bist. Also wenn du in den USA bist, dann machen die Leute fast nur Single Visit. So in den skandinavischen Ländern machen die das so gut wie nie. Und da siehst du halt, naja gut, die Wissenschaft ist das eine und die Praxis ist dann auch das andere. Und da gibt es auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen, scheint es da auch zu geben. Aber umgekehrt, wenn wir das Thema jetzt mal so beleuchten, von der wissenschaftlichen Seite, kann ich dir sagen, gab es ein Cochrane Review und das erste, das war 2007 gewesen. Das ist dann 2016 auch nochmal geupdatet worden. Und in Cochrane Reviews kennst du das ja, wenn du in deinem Spezialgebiet guckst. Meistens kommt bei den Reviews ja nicht so wahnsinnig viel in den Conclusions bei rum. Weil je mehr Studien du anfängst, in einen Korb zu schmeißen, umso mehr vermischt sich dann auch das Ganze. Du musst dann schon bei diesen Reviews auch etwas zwischen den Zeilen lesen. Also so, wenn du dir nur den Abstract durchliest, dann findest du raus, wenn du nur den apikalen Status, wenn dich das interessiert, wie der aussieht bei Single Visit und Multiple Visit, dann findest du da keine Unterschiede. Ja, das heißt, wenn dich interessiert Abwesenheit von periapikalen Läsionen, dann bist du bei beiden Vorgehensweisen bist du ähnlich erfolgreich. Aber da gibt es noch ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und vor allem, wenn du dann auch anfängst, die Art und Weise, unter welchen Bedingungen eine Wurzelkanalbehandlung nun mal besonders gut gelingt, dir anzugucken, dann kommst du auf einmal auf einen ganz, ganz anderen Track. Das, was im Cochrane Review auch rausgekommen ist, ist, dass der Patientenkomfort bei Single Visit deutlich leidet. Also die Patienten haben mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit mit Schmerzen nach der Behandlung zu rechnen. Die Schmerzen sind dann auch so heftig, dass sie dann Schmerzmittel einnehmen müssen und dann mitunter auch Antibiotika einnehmen müssen. Gerade wenn du die Amerikaner fragst, wie die ihre Single Visit Wurzelkanalbehandlung dann managen, dann findest du bei sehr vielen Praxen ein Prozedere heraus, dass die Patienten nach der Single-Visit-Behandlung immer auf Schmerzmittel setzen, manchmal sogar standardmäßig auf Antibiotika und gar nicht so selten auf Cortison. Dann fängst du natürlich auch an, dich so am Hinterkopf zu kratzen und dir zu denken, ja, also das ist ja nun mal wirklich total verkehrt. Und natürlich funktioniert dann diese Kanalbehandlung irgendwie trotzdem, ja, aber du machst dann dein Prozedere, passt du dann darauf an, damit das Single Visit funktioniert, indem du den Patienten schon vorher aufklärst, naja, Schwellung ist normal, dass sie nicht drauf beißen können, ist normal, dass sie Schmerzmittel nehmen müssen, ist normal, dass sie Antibiotika brauchen, ist normal und ich gebe ihnen lieber von vornherein Cortison, damit sie gar nicht erst in die Antibiotikapflicht reinkommen.
Ich würde mal gern kurz einhaken, konkret gleich erfolgreich, man könnte ja auch sagen gleich unerfolgreich, denn das sind ja nicht bei 100%. Worüber reden wir da, welche Prozentzahlen, wenn man das so sagen kann?
Naja, also ich kann dir das aus meiner Praxis, weil wir so an die 700 Wurzelkanalbahnen pro Jahr schaffen, bei uns durchzuführen, kann ich dir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient Schmerzmittel braucht, die liegt bei weniger als einem Zehntel der Patienten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er Antibiotika braucht, ist bei weniger als 100.
Ich meinte jetzt konkret in der Cochrane-Studie, Single Visit und Multiple Visit, wenn die gleich erfolgreich sind, sind die beide zu 99, beide zu 80 oder beide zu 60% erfolgreich?
Ah, okay. Also das ist ja in der Endodontie immer auch noch extrem abhängig von sehr vielen anderen Faktoren, die da auch mit untersucht wurden. Das heißt, das, was man ja dort untersucht hat, ist, ob es Gruppenunterschiede gibt, die sich darauf beziehen, hast du Single-Visit oder Multiple-Visit gearbeitet. In der Endodontie weiß man, wenn du eine Primärbehandlung machst an einem vitalen Zahn, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine periapikale Läsion ja dramatisch viel geringer, als wenn du schon eine Läsion hast, die du in die Ausheilung bringen willst. Ja. Dann gibt es noch einen ganzen Korb von anderen Faktoren, wie zum Beispiel war eine Karies präsent, während du die Wurzelkanalbehandlung angefangen hast. Das ist schon mit einem Intervall von 5-10% wirkt sich das aus, ob beim primären Instrumentieren Karies vorhanden war oder ob der Zahn aufgebaut gewesen ist, wie viele Kontaktpunkte er hat. Also Zähne mit 2 Kontaktpunkten sind immer besser von der Prognose als mit 1 Kontaktpunkt. Also da kann man sich die einzelnen Faktoren und wie sie sich auswirken, kann man sich sehr schön aus den Reviews herauslesen. Das ist alles gut. Und in dem Cochrane Review haben die jetzt tatsächlich nur geschaut, dieser einzelne Punkt Single Visit oder Multiple Visit und dann periapikaler Status. Aber eben auch Schmerzzustände in der Woche nach der Wurzelkanalbahn. Da komme ich vielleicht jetzt einmal so darauf, wie ich das so zusammenfassen würde, was jemand tun sollte und wie auch die Empfehlung ist, die ich den Fortbildungsteilnehmern gebe, wie sie vorgehen sollen. Denn auch einem Generalisten würde ich schon empfehlen, Single Visit zu arbeiten. Es kommt nämlich sehr auf die Arbeitsbedingungen an und die Materialien, die er hat, dass er eventuell sogar einen höheren Erfolg erzielen kann, wenn er Single Visit arbeitet, als wenn er das nicht tut. Es ist vom Grundsatz her so, dass du ja eine bestimmte Art und Weise deiner Arbeitsweise brauchst, damit der Wurzelkanal in der zweiten Sitzung weniger infiziert ist als in der ersten Sitzung. Ja? Und das muss man erstmal sacken lassen. Also du kannst dir ja vorstellen, dass du eine Bedingung hast am Ende der ersten Sitzung, du hast mit Hypochlorit gespült, alles soweit gesäubert, Kanal ist trocken und dann verschließt du den Zahn provisorisch und dann machst du ihn 1, 2, 3 Wochen später auf und innen drin ist alles voller Biofilm. Ja? Und wenn du dir vorstellst, dass du so arbeitest, dass die Bedingung so ist, die Bedingung kann ja dadurch sein, wenn du das nur mit Kavit verschließt, wenn du da eine Wattekugel hineinsetzt und nicht wirklich sauber arbeitest, wenn du da eine undichte Krone belässt oder Karies belässt, wenn du eine MOD-Kavität einfach mit Kavit zugeschmiert hast. Und auch der Sitzungsabstand, also wann findet deine zweite Sitzung statt? Ist das Medikament überhaupt so lange in der Lage zu wirken gegen den Biofilm, wie lange du zwischen den Terminen hast? Weil in vielen Praxen ist ja der Workflow so, die machen ihre Notfallendo, vielleicht die Aufbereitung, sehen den Patienten dann aber erst 4 Wochen später. Und dann wirst du 4 Wochen später eine viel höhere Biofilmbesiedlung haben im Kanalsystem und auch noch viel mehr Raum haben, weil nach der Aufbereitung hast du ja viel mehr Hohlraum geschaffen, sodass du dann eigentlich viel schlechtere Bedingungen hast. Und wenn du auf diese Art und Weise arbeitest, dann verdrehst du natürlich das Ganze total auf den Kopf, weil du ja dann, die zweite Sitzung ist dann eigentlich auch eine Single-Visit-Sitzung, weil du ja dann erstmal wieder mit deiner ganzen Desinfektion arbeiten musst, vielleicht auch wieder eine Reinfektion hast, die sich in Form einer Entzündung periapikal zeigt, bevor du dann deine Obturation durchführst.
Okay, also von dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja das klare Fazit, bei zwei Visits muss dazwischen bakteriendicht verschlossen sein. Sonst macht es keinen Sinn. Oder der Zeitraum ist so kurz, dass bei nicht bakteriendichten Verschluss die Keime, die da reingehen, weniger sind als vorher. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das natürlich eine Grundbedingung ist, die jeder einhalten sollte. Und da fällt mir ein, wir haben ja gesagt, wir können ja gerne ein bisschen kreisen um das Thema und abweichen. Also ich werfe einfach mal was ein, wenn mir da spontan was dazu auffällt. Es waren bisher immer die Endo-Leute, die da meinten, Kavit reicht. Also ich habe immer gedacht, man muss da irgendwie schön adhesiv verschließen und alles. Ja. Und dann kriege ich Zähne zurück und da ist nur Kavit drin und heißt, das ist ja bakteriendicht. Also wie lang ist denn? Ja, gut, kann man wieder aufdröseln. Kavit kann rausbrechen, wenn es rausbricht, ist gar nicht dicht. Aber offensichtlich, wenn ich das richtig verstehe, sollte man nicht mit Kavit zwischen zwei Sitzungen verschließen, sondern adhesiv. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also es gibt, deshalb kommen wir vielleicht zurück auf die Begrifflichkeit, den bakteriendichten Verschluss gibt es ja niemals in der Zahnmedizin. Den kann es auch nicht. Ja. Den kann es auch nicht geben und den muss es auch nicht geben. Ja. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, ein komplett gesunder Zahn, ja, ist der bakteriendicht, wenn du wirklich den Schmelzmantel noch da hast und alles.
Ja, ich denke mal, am Zahnhals spätestens unten am Wurzeldentin können Bakterien hindurch, oder?
Richtig, richtig, genau. Also das ist so, wenn der gerade durchgebrochen ist und wirklich dass der Zahnschmelz nahtlos übergeht in das Sulcusepithel, dann kannst du das postulieren, dass das halt in dem Moment ein wirklich ganz jugendlicher und noch nicht richtig maturierter Zahn ist. Der ist dann bakteriendicht. Ansonsten haben wir mit dem ersten freiliegenden Zahnhals hast du ja wirklich diese richtig schönen perlenschnurartigen Bakterienkolonien, die hineinwandern. Und mit der ersten Schmelzkaries, da musst du ja gar nicht im Dentin sein. Also wenn das Porenvolumen 25% ist, also du hast ja dann wirklich eine Kariesläsion, die siehst du im Röntgenbild noch gar nicht. Dann hast du ja auch schon die Besiedelung im Dentin in der Regel. Und mit den ganzen Konsequenzen der Entzündung in der Pulpa. Und die Entzündung in der Pulpa ist ja dann partiell und die wirkt sich ja dann mitunter sogar als stimulierend aus, sodass du halt mehr Reizdentinbildung hast und die kann ja auch in der Regel auch zu ganz, ganz normalen, regulären Dentinformationen führen. Das ist etwas ganz normal Biologisches, was der Zahn gewöhnt ist und womit er geht, genauso wie jetzt auch deine Gingiva mit der Gingivitis eine Strategie hat, die funktioniert. Also ganz gingivitisfrei ist ja niemand zu jeder Zeit. Und in die Parodontitis geht es ja dann doch sehr selten über. Und entsprechend ist auch unsere ganze restaurative Zahnmedizin, kann gar nicht bakteriendicht sein. Es gibt ja da sogar in der Gebührenordnung die Bezeichnung speicheldichter Verschluss. Das ist ja, heißt ja so, ne? Speicheldichter Verschluss. Das ist ja schon komisch im wahrsten Sinne des Wortes, dass man das so nennt. Das gibt es ja natürlich auch nicht. Das, was man dort aber braucht, ist ein richtiges Biofilm-Management. Also genauso wie jetzt die Karies-Therapie funktioniert und die Gingivitis-Therapie und dann auch die Parodontitis-Therapie. Bedeutet ja nicht, du eradizierst alle Bakterien. So funktioniert ja keine professionelle Zahnreinigung, dass du sagst, ich eradiziere jetzt alle Bakterien für immer. Das wäre ja genauso unbiologisch und würde ja zu dem bei den Patienten führen. Und genauso, wenn wir exkavieren würden, bis alle Bakterien raus sind aus dem Dentin, dann könnten wir auch gleich die Extraktionszange ansetzen. Ja. Also du würdest dann immer in der Pulpa landen. Das ist auch unbiologisch. Deshalb geht
das heißt jetzt konkret, wie machst du den Verschluss zwischen zwei Visits? Worauf achtest du da?
Und also, wie sieht der genau aus? Das Wichtige ist, dass du, wenn du jetzt eine effiziente erste Endositzung machst, ja, dann bedeutet das für mich, dass man die Zugangswege, also die breiten Scheunentore für die Leckage, die müssen als erstes geschlossen sein, bevor du überhaupt in den Wurzelkanal hineingehst. Ja? Heißt, bei einer Primärbehandlung, wo du vielleicht noch eine respitale Pulpe hast, als erstes sich der Karies widmen, dass man die Erweichung herausnimmt und einen präendodontischen adhäsiven Aufbau macht. Der ist dann zwar nicht bakteriendicht, aber er schließt die großen Scheunentore für die Leckage und dann erst gehst du in das Endodont hinein. Und wenn du den Wurzelkanal dargestellt hast, patent bist auf der gesamten Wurzelkanallänge und ihn aufbereitet hast, dann wissen wir, dass die Desinfektionsprotokolle brauchen eine Minute EDTA auf der vollen Länge und danach 30 bis 45 Minuten Wirkdauer des Natriumhypochlorids auf der vollen Länge, um die Tiefenwirkung zu haben und das ganze organische Gewebe herauszuholen. Darum geht es. Und das braucht Zeit.
Entschuldige, noch ein, ja? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wenn da eine alte Krone drauf ist, beschäftigt uns nämlich immer wieder dieses Thema.
Ja.
Mein Gefühl ist einfach Bauchgefühl. Ich würde die am liebsten immer vorher runternehmen, ein Provi machen, Aufbauten machen, Endodontologie. Sagen wir immer, lieber, lass ihn lieber drauf, dann kann ich meine Klammer besser ansetzen, ich kann da auch durchbohren, aber ich habe halt echt Sorgen, dass dann irgendwo doch da was undicht ist und ohne dass man merkt, irgendwo an der Wurzelkaries, Randkaries, Spalte, Kronenrand da was reingeht. Wie gehst du da vor?
Also wir machen das im Rahmen der intrakanalären Diagnostik, dass wir das festlegen bei der Trepanation. Das heißt, in dem Moment, wo trepaniert wird, bevor wir in den Kanal hineingehen, wird geprüft, taugt diese Krone, um dort die Wurzelkanalbehandlung sicher durchzuführen. Und wenn sie nicht taugt, dann muss sie abgenommen werden oder abgedichtet werden.
Wie prüfst du das?
Indem du schaust, wie der Kammerboden aussieht, wie der Zementverbund aussieht von der Krone und wie das die Ferrule aussieht. Also wie die Qualität des Dentins ist von der Ferrule, die du ja von innen beurteilen kannst.
Von innen? Du machst diese Diagnostik, du trepanierst die Krone und schaust dir das Ganze schön von innen an.
Richtig. Aha. Richtig.
Und das geht, da kannst du
das
auch wirklich
kann man sehr gut machen.
Sehen. Ja. Mit Mikroskop natürlich.
Ja, klar. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das heißt, du siehst ja bei dem Trepanieren, siehst du ja, wie ist der Zementverbund? Ja, ist der schön sauber an der Trepanationsöffnung? Und danach, wenn du den Kammerboden dargestellt hast, die Pulpensteine entfernt hast, schaust du dir zirkulär die Ferrule an. Von innen, aus der Pulperkammer heraus. Und die muss suffizient sein. Und wenn das der Fall ist, hast du ja keine koronale Leckage. Aber ich gebe dir recht, wenn du die Krone abnimmst, kannst du es sehr viel besser prüfen und du kannst den präendodontischen Aufbau machen. Aber da muss ich wieder mit warnenden Zeigefinger sagen, bitte keine endodontische Therapie machen an einem nackten Zahn ohne Krone. Das heißt, der Grund, weswegen die Endodontologen sagen, wir trepanieren lieber die Krone, als dass wir sie abnehmen und dann die Wurzelkanalbehandlung machen, liegt daran, dass die Krone auch eine stabilisierende Wirkung für den Restzahn hat. Wenn du jetzt die Krone abnimmst, um dann an dem Restzahn die Endo zu machen, dann wirst du viel häufiger Frakturen erleben an den dünnen Dentinenden, die ja dann hochstehen. Deshalb ist das, aber du hast es ja im Vorfeld gesagt, dass du ja so vorgehst, dass du die Krone abnimmst, den Aufbau machst und eine Provisorium machst. Aber da würde ich das Provisorium definitiv einsetzen und das Provisorium trepanieren.
Das hatte ich nicht gesagt, aber klar, das springt ja sonst vielleicht mit der Klammer runter.
Genau.
Aber gut, also ein präparierter Kronenstumpf, so ein Reststumpf, den würde man dann nicht so belassen und da seine Endo durchmachen.
Okay. Entweder machst du einen sogenannten Donutaufbau, das heißt, dass du dann den präparierten Zahn auch außen mit Komposit aufbaust, sodass es wie ein verkleinerter Zahn ist, ohne Approximalkontakte. Das ist auch in Ordnung. Das wirkt sich auch stabilisierend auf die Ferrule aus.
Donut, weil das so ein Komposit-Schwimmring ist quasi.
Genau, weil das wie so ein Schwimmring ist. Genau. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung und das schafft dann auch für die Überweiser eine einfach zu präparierende Form, weil die Approximalräume offen bleiben. Mhm. Und das ist halt eben auch eine beliebte Art und Weise, wie wir die Patienten zurücküberweisen, indem wir einen verkleinerten Kompositaufbau haben, ohne Approximalkontakte, der sich leicht wieder in eine Präparationsform umsetzen lässt. Die andere Möglichkeit, und dies für dich vielleicht, weil du arbeitest ja mit einem Endodontologen, der bei dir in der Praxis ist.
Ja.
Das, was du machen kannst, ist, Jan, dass du den Zahn schon präparierst für deine definitive Krone, du das kennst, ja, und dann ein Provisorium herstellst, welches du einsetzt mit einem Carboxylatzement. Wir verwenden dafür das Durolon. Und wenn du Kunststoffprovisorien mit Durolon einsetzt, dann sind die wieder abnehmbar, aber sind trotzdem leckagefrei. Ja.
Ich kenne das, ich arbeite sehr viel mit Durolon bei all meinen adhesiven Arbeiten und man sieht, dass das komplett leckagefrei ist. Das ist gewebefreundlich und
so ist es.
Kronen ungern, weil das dann doch auch mal sein kann, dass man sie trennen muss. Aber ja, ist ein guter Hinweis, das dann in dem Fall bei Endo für Kronen zu nehmen, weil ich denke mal, da mal ein Provi auch neu zu machen, gerade wenn man vielleicht noch neu aufbaut, neu nachpräpariert, ist ja jetzt auch nicht so ein Act, aber wichtiger ist, dass die Krone gut hält.
Also das Gute bei dem Durolon ist, dass du, da gebe ich dir recht, du musst dann mitunter das Provisorium zerstören, aber sobald du es geschlitzt hast und geöffnet hast, dann springt es ab und dann ist das Durolon weich genug, dass du es mit dem Airscaler von dem Restzahn wieder runterholen kannst.
Genau.
Ja, und du verlierst nicht deine Präparationsform und kannst dann den schon fertigen Zahnersatz draufsetzen.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ursprünglich sind wir abgezweigt an dem Punkt, wie machst du deinen Verschluss zwischen zwei Sitzungen?
Genau, ja genau. Und wie ist der leckagefrei? Also bakteriendicht ist er nicht, aber ich würde ihn quasi eben leckagefrei nennen.
Ich lerne lauter tolle neue Wörter hier mit dir gerade.
Ja. Es ist so, das Erste ist, verzichte auf Watte, weil du kannst nicht die Fasern kontrollieren. Es gibt schöne Studien dazu, eine Wattefaser, die dir da quasi am Akabit und auch am Komposit hochgeht, in die Mundhöhle, ist innerhalb von Tagen eine Leckage ins Endodont hinein. Also nimm dort Schaumstoff oder nimm dort überhaupt gar kein Watte oder gar keinen Schaumstoff, sondern rein das Kabit auf die Kanaleingänge. Oder Teflonband.
Da wollte ich gerade zwischenhaken. Teflon kann man dafür nehmen, oder? Das ist ein Lieblingsmaterial von mir für alles Mögliche. Und Schraubkanalverschlüsse und auch dafür haben wir es schon verwendet, gesehen. Aber da ist, glaube ich, wichtig aus meiner Erfahrung, dass das sparsam eingesetzt wird und noch genügend KW obendrauf, weil ich da auch Leckage gesehen habe schon. Mit zu viel Teflon rein und dann oben mit dünn drauf gemacht.
Absolut. Also 3 mm Schichtstärke von dem Kavit sollte man einsetzen. Jetzt ist es aber so, das Kavit ist ja ein Material, ein Calciumsulfat vom Grundsatz her. Das quillt durch Feuchtigkeitsaufnahme und dadurch quillt sich das auch einigermaßen dicht. Aber die Patienten haben ja auch noch eine mechanische Belastung und da ist der große Pferdefuß beim Kavit. Das heißt, nach dem Aushärten, wenn eine mechanische Belastung da drauf kommt, dann desintegriert das und dann gibt es richtige Makroleckagen.
Zwischenfrage, weil die mir da gerade ein, hatten wir gerade die Diskussion mit einer Kollegin. Bringst du das Kavit ein und machst dann Wasser drüber oder geht da durch das Dentin auch Feuchtigkeit hindurch? Also ich erinnere mich an so Pulpen, als ich noch damals Endo gemacht habe, wo man richtig sieht, wie Feuchtigkeit durch irgendwelche kleinen Poren aufsteigt. Braucht man da kein Wasser draufgeben? Wie gehst du da?
Du musst kein Wasser draufgeben. Ich selber verwende Kavit nicht, sondern ich nehme das aus den Kapullen von Centrix. Das nennt sich Tempit.
Tempit, das Weiße. Ja. Aber es ist chemisch das Gleiche, oder?
Ja, annähernd. Also es ist so, man muss dazu sagen, dass das eine etwas andere Composition ist und in dem Tempit, das härtet sehr viel schneller aus als das Kavit.
Das ist nicht so bröselig, glaube ich, oder?
Das ist weniger bröselig, aber das wird meines Erachtens erreicht dadurch, dass die dort etwas mehr Zellulose drin haben, dass dadurch die Feuchtigkeit schneller in das Innere des Materials hineingeleitet wird. Ich würde aber niemals das Tempit bis zum Kavitätenschluss einsetzen, sondern das, was wir machen, ist 3 mm Schichtstärke. Dann wird mit einem Planator 1 mm unter Okklusionsniveau wird es reduziert. Dann wird es mit einer Luftwasserspritze wird das nochmal durchgespült, sodass die Ränder frei sind, egal ob jetzt eigene Zahnränder oder Kronenränder oder Kompositränder. Dann wird ein selbstätzendes Bonding aufgesetzt und das trocken gepustet und dann kommt direkt das Kompositmaterial drüber. Auf die Art und Weise verbindet man zwei Welten miteinander. Nämlich, du brauchst ja, um das Wurzelkanalsystem temporär zu verschließen, ein hydrophiles Material, was feuchtigkeitstolerant ist. Und das ist das Kavit. Composite, wenn du rein Composite nehmen würdest, unter den feuchten Bedingungen, die du ja bei einer medikamentösen Einlage ja haben musst, würde es ja schon zu einer Leckage führen vom Inneren heraus, weil du das Composite-Material ja nicht trocken verarbeiten kannst. Das Wurzelkanalsystem soll ja feucht sein, da soll ja Natriumhypochlorid in den Wurzelkanälen stehen bleiben oder dein Calciumhydroxid als Paste stehen bleiben an den Kanaleingängen, wohlgemerkt nur. Das widerspricht ja einem adhesiven Arbeiten mit Bonding und Composite. Deshalb brauchst du diese Trennschicht. Und diese Trennschicht macht das Kavit.
Alles klar.
Und dann hast du trockene Bedingungen geschaffen und dann kannst du mit deinem Adhesivverbund auch sauber arbeiten. Und du hast die mechanische Stabilität. Durch diese Art und Weise kann der Patient bedingt auf diesem Endozahn kauen oder mechanisch ihn belasten, ohne dass das Tempit-Kavit mechanisch desintegriert wird. Und auf diese Art und Weise hast du einen provisorischen Verschluss, der auch 4-5 Wochen leckagefrei ist. Ja.
Super, dann haben wir jetzt eine ganz konkrete Anleitung erhalten, wie der Verschluss zu machen ist. Vielleicht können wir nochmal zu dem Grundthema mit den ein oder zwei Sitzungen zurückkommen, weil ich glaube, ja, dann noch ein paar andere Dinge, die du zum Teil auch schon so angesprochen hast. Ich habe mir hier so eine kleine Frageliste gemacht, so die Themen, wo ich dachte, dass die vielleicht eine Rolle spielen. Da du erwähnt hast, dass das in den USA das meistens in einer Sitzung gemacht wird. Ich habe mal gehört, musst du mir sagen, ob das so richtig ist, dass das unter anderem auch den Grund hat, dass das dort ansonsten schlecht abzurechnen ist, weil die nur abrechnen können, wenn die WF drin ist und wenn ein Patient weggeht und nicht mehr wiederkommt, können sie gar nichts abrechnen. Mhm. Und das mit ein Grund ist oder der Grund ist.
Das ist auch so, ja.
Das ist natürlich schon auch ethisch bedenklich, wenn die finanziellen Behandlungsentscheidungen Einfluss nehmen, aber das ist so, das ist auch hierzulande so. Also bei uns ist genau umgekehrt. Wenn wir Single-Visit machen, können wir es schlechter abrechnen, als wenn wir es in zwei Sitzungen machen. Und das sollte natürlich dann umgekehrt vielleicht auch nicht dazu führen, aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, wo wir, glaube ich, gar nicht groß hier im Rahmen dieser Diskussion eingehen sollten. Aber das ist, ja, es sollte vielleicht schon mal ausgesprochen werden, dass wir das in vielen Bereichen haben. Das haben wir in der Kunst, das haben wir in fast allen Bereichen der Zahnmedizin, dass das, was wir eigentlich machen, überhaupt nicht durch unsere Gebührenordnung, sei es gesetzlich oder privat, abgedeckt ist. Und wenn ich einen entsprechenden Aufwand betreibe oder auch ein Ergebnis mit geringerem Aufwand hinbekomme, dann geben diese Ziffern und die Steigerungssätze das überhaupt nicht hin. Und dann fangen die Zahnärzte an, sich da irgendwelche Workarounds zu überlegen und wie sie es dann doch abrechnen können. Und die Diskussionen mit Patienten und Erstattungsträgern und so kennen wir alle zu Genüge. Wie gehst denn du in deiner Praxis damit um, wenn du Single-Visit machst und weißt, eigentlich, wenn du es in zwei Sitzungen machen würdest, wäre es das angemessene Honorar, sage ich mal, auch zu liquidieren?
Also ich habe mir angewöhnt, dass ich das immer so kalkuliere, dass der Stundensatz konstant ist, dass ich mich da gar nicht groß beeinflussen lasse von dem, wie ich vorgehe in Bezug auf das, wie viel Honorarhöhe wir dann darüber beziehen. Das ist meine kleine Blase, sage ich mal, in der ich, oder mein kleiner Kosmos, in dem ich dort agiere. Aber ich verstehe auch, dass das jetzt bei vielen Generalisten, die jetzt auch im BEMA ihre Wurzelkanalbehandlung abrechnen müssen oder halt eben in der GOZ nicht über den 3,5-fachen Satz steigern wollen. Und manchmal hörst du ja auch, dass die nicht über den 2,3-fachen Satz steigern wollen. Hörst du ja auch oft.
Nicht nur manchmal, sondern wenn du da in die Statistiken reinschaust, dann wird in Deutschland, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ungefähr zu 30% über 2,3 abgerechnet, was für uns einen Spezialisten, die wir auch mit Honorarvereinbarungen arbeiten, völlig unbegreiflich ist, dass es nicht nur manchmal, sondern auch wirklich viele Generalisten gibt, die generell 2,3 abrechnen und gar nicht drüber gehen. Aber das hier auch nur am Rande.
Das organisiert jeder, also ich hab gemerkt, jeder organisiert das in seiner Praxis so, wie er das für richtig hält. Und für mich war das Patentrezept immer, nach der besten Therapie zu schauen und danach erst im zweiten Schritt zu schauen, wie lässt sich das umrechnen in Gebührenpositionen und welche Steigerungssätze brauchen wir dann, um das durchzuführen. Und dabei merkst du aber schon, dass die Gebührenordnung für Zahnärzte ja so gestrickt ist, dass wenn du Single Visit arbeitest, du über den 3,5-fachen Satz in der Regel gehen musst. Und wenn du zweizeitig arbeitest, du auch mit dem dreieinhalbfachen Satz ganz gut klarkommen kannst im Rahmen der Primärbehandlung.
Und ja, darauf, das ist ja der Kern des Themas. Und ich glaube, dass bewusst irgendwann mal so gemacht wurde. DOZ ist, glaube ich, alt genug, als dass man damals diese Überlegungen fachlich sich gar nicht gemacht hat. Ich glaube, es hat sich halt so ergeben, aber du hast die Frage eigentlich beantwortet, man arbeitet mit Honorarvereinbarungen und geht über den Faktor, wenn man Single-Visit macht.
Ja. Das macht eigentlich Sinn. Vor allem macht es auch total Sinn, finde ich, wenn wir uns angewöhnen, dass wir immer da, wo auch der Aufwand entsteht, den auch ausdrücken in der Position, weil nur so gewinnen wir auch Einfluss auf die Neubeschreibungen. Ja? Ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen haben sich angewöhnt, dass man dann so eine Mischkalkulation macht. Die ist ja dann aber extrem schwierig, weil du ja dann dir das Geld, wenn du dir das Geld holst, wo eigentlich gar nicht der Zeitaufwand ist, dann ist das ja auch eine Verzerrung für die Neubeschreibungen der Gebührenordnung. Und dann ist bei uns auf der Rechnung ist dann die Position Anästhesie oder Kofferdamm ist ja dann mit einem 2,0-fachen Satz manchmal nur angesetzt und die Position, wo halt wirklich der Aufwand entstanden ist, gehen wir dann halt auch in die Steigerung hinein und dann auch in die Einzelvereinbarung, weil ich mir denke, das muss ja schon im Grundsatz die Rechnung widerspiegeln, was dann auch tatsächlich gemacht worden ist.
Naja, es sollte so, absolut richtig, sehe ich genauso. Der Alltag ist dann halt der Patient mit seinem Erstattungsanspruch, der das nicht ganz versteht, der dann ja lieber hätte, dass man andere Positionen aufschreibt und nur bis 3,5, weil das andere ja klar selbst zu tragen ist. Okay, aber über das Thema könnten wir jetzt noch 2 Stunden.
Das ist wahr.
Ich gehe vielleicht mal noch zum nächsten Punkt kurz nochmal zurück. Das Thema Kalksyl hatten wir kurz angeschnitten, habe ich relativ spät irgendwann mal erfahren vor ein paar Jahren und wusste es gar nicht, das ist also nicht mein Fach, hat es angeblich tatsächlich gar keine Wirkung, oder? Weder eine desinfizierende noch eine antibakterielle, sondern heilende, sondern es ist nur ein Platzhalter oder hat es doch eine gewisse Wirkung?
Naja, also wenn du Kalksyl als Handelsnamen nimmst, dann würde ich sagen, hat es tatsächlich keine Wirkung, weil in den meisten Praxen, die jetzt das rote Kalksyl benutzen, ist das wirkungslos, weil das kein Calciumhydroxid mehr ist, sondern Calciumcarbonat. Mhm. Also immer dann, wenn du Calciumhydroxid haben willst, dann musst du es frisch anmischen. Es ist so, dass durch CO2 wird es ja inaktiv und wird zu Calciumcarbonat. Und dann ist es nur noch ein Füllstoff. Also Calciumcarbonat ist Muschelkalk. Ja? Mhm. Oder Tafelkreide. Das hat keinen basischen pH. Ja, ist so. Also du müsstest es dann wieder im Ofen bei 1000 Grad erhitzen. Dann zerfällt es in Calciumoxid.
Also ich sehe schon die Kollegen vor mir, denen jetzt einfällt, dass sie Kreide kaufen, Mörser zermahlen und mit Wasser vermischen, um es billiger einzukaufen.
Also ich bin ja ein großer, also Naturwissenschaften haben mich immer total fasziniert. Also ich habe mich eine Zeit lang mit Chemie extrem auseinandergesetzt und habe auch Physik studiert. Und ich hab da unheimlich viel Spaß daran, mir die ganzen Stoffwechselwege, also chemischen Stoffwechselwege, alle darzulegen. Das ist sicher auch hilfreiches Wissen, weil stell dir mal vor, irgendein Hersteller kann kein Calciumhydroxid mehr liefern, dann kannst du dir einfach in deinem Keramikofen, den du sicher bei dir in der Praxis irgendwo stehen hast, das ist ja ein leichtes, den auf 1000 Grad zu programmieren, und dann kannst du dir dann Calciumhydroxid ja wirklich ganz leicht rezyklieren. Also indem du es halt ausbrennst, das ist ja ein Prozess von wenigen Minuten, ist das in Calciumoxid zerfallen. Und dann brauchst du halt einfach, dann hast du den sogenannten gebrannten Kalk. Und durch Wasseraufnahme wird daraus wieder frisches Calciumhydroxid mit einem schönen basischen pH-Wert um 12, 13 rum. Und durch CO2-Aufnahme wird daraus wieder Calciumcarbonat. Und das ist eben das Besondere, dass die meisten Bakterien nicht in der Lage sind, CO2 zu produzieren. Das ist nicht deren Energieweg. Aber alle Körperzellen im Menschen produzieren CO2 und dadurch hast du eine selbstlimitierende Ätzwirkung. Das ist ja auch der Grund, weswegen es ja als lange Zeit als Standard für die Pulpa aperta Therapie benutzt wurde. Wenn du eine angebohrte Pulpa hast und du machst Calciumhydroxid da drauf, dann wird es dort die Bakterien eradizieren, solange es den basischen pH-Wert hat. Es wird aber in Kontakt mit Pulpagewebe nur eine beschränkte Tiefenwirkung haben, weil es natürlich sofort auf das CO2 stößt und danach wird das zu Calciumcarbonat, was sehr inert ist. Diese wunderbare Grenzwirkung, die das hat, die nutzt man bei der Pulpa-Aperta-Therapie. Und die Wirkung, die es entfalten kann gegenüber den Bakterien, nutzt man, indem man es in den Wurzelkanal hineinbringt.
Das ist ja konkret ist ja das Calciumhydroxid auch in so kleinen Spritzen mit so Nadeln drauf, erinnere ich mich vage. Das ist dann auch nicht viel besser als das Produkt Calcyl mit dem roten Deckel. Mischst du dein Calciumhydroxid tatsächlich dir selber irgendwie an? Wie machst du das konkret?
Wir mischen das tatsächlich selber an. Also es ist so, dass wir das Calciprobe nutzen. Das ist ein Pulver, reines Calciumhydroxidpulver. Und es dann erst mit Wasser in Kontakt bringen, wenn es auch wirken soll, also im Zahn selber. Und ich selber verwende das so gut wie nie im Wurzelkanal. Für mich ist das Calciumhydroxid nur eine Einlage, wenn ich den Patienten nicht in der nächsten Woche zur Wurzelfüllung sehe, sondern 2 oder 3 Wochen dazwischen sind, dann setze ich es auf den Kanaleingängen ein, weil es den basischen pH-Wert länger aufrechterhalten wird als das Natriumhypochlorid. Und es ist für mich ein Wächter vor den Wurzelkanaleingängen, vor einer Leckage oder Reinfektion. Dafür hat das für mich eine Daseinsberechtigung. In der Primärbehandlung hat das eher negative Aspekte, wenn du das in den Wurzelkanal hineinbringst, weil du den mit dem Calciumhydroxid, weil es ja im Calciumcarbonat ausfällt, die ganze Feinstruktur des Endodonts zerstörst und eben auch nicht mehr zugänglich machst. Also wenn du jetzt das Endodont erschlossen hast bei einer Primärbehandlung und du hast Natrium, du hast dein Hypochlorid in den Wurzelkanälen, dann hast du ja ein extrem feinporiges, feinmaschiges System, was sich eröffnet mit den vielen Seitenkanälen. Bringst du dann Calciumhydroxid hinein, dann hast du regelrechte Stopfen aus Calciumcarbonat vor diesen Seitenkanälen und dann wirst du deine Wurzelfüllung dort nicht mehr hineintreiben können. Deshalb hat das für mich dort eher eine eingeschränkte Indikation.
Also salopp gesagt, du verstopfst dir deine Poren.
Ja. Und du kriegst es nicht mehr raus. Also es sind Dutzende Studien sind gemacht worden, wie man das Zeug wieder am besten rausbekommt und du kriegst es nicht wirklich vollständig raus.
Das heißt, du lässt den Kanal einfach trocken und leer zwischen
Nein.
zwei Sitzungen?
Nein, da ist Natriumhypochlorid bleibt da bei mir drin.
Okay.
Und ich sag dir auch warum. Nämlich du brauchst diese, wie ich dir gesagt habe, wenn du Single Visit arbeitest, möchtest du ja 30 bis 45 Minuten Wirkung vom Hypochlorid auf der vollen Länge. Bedeutet, dass du, wenn du mit deiner WK fertig bist, musst du dein Desinfektionsprotokoll machen und dann musst du warten, bis du obturierst. Und diese Wartezeit ist extrem ineffizient. Und deshalb lasse ich das Natriumhypochlorid in den Wurzelkanälen drin, verschließe den Zahn und dann wirkt es ja 30 bis 45 Minuten ein. Solange wird das Hypochlorid noch aktiv sein. Das zerfällt aber relativ schnell zur Kochsalzlösung. Und wenn ich den Patienten eine Woche später wiedersehe, dann habe ich kein Hypochlorid mehr drin. Dann ist das eine Kochsalzlösung. Aber ich habe dann ein freigewaschenes Wurzelkanalsystem, also von dem organischen Gewebe freigewaschen. Und eben organisches Gewebe, da zähle ich den Biofilm mit rein.
Okay. Bleiben wir kurz beim Thema Spülen, weil da hatte ich mir auch was notiert. Also ich dachte immer, Spülen heißt auch tatsächlich Strömung, dass man da mit diesen dünnen Kanülen da immer da rein geht und das absaugt, was da rauskommt. Aber nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, reicht es auch, wenn das da still steht, 30 Minuten? Also könnte man auch ins andere Zimmer gehen und eine Füllung legen und dann zurückkommen?
Richtig. Also auch das ist gut untersucht worden. Also das, was man weiß, ist, in vollständiger Agitation reichen auch 5 Minuten. In Stillstand 30 bis 45. Das ist quasi das.
Trotzdem. Deswegen hat man ja diese Schallspitzen und alles, um zu agitieren.
Richtig, oder? Richtig, genau.
Versucht man ja
richtig.
Da. Okay.
Jetzt hast du aber wieder das Problem, du willst Single Visit arbeiten, machst deshalb Agitation wie der Weltmeister und nach einer ordentlichen Agitation hast du auch eine Blutung.
Okay.
Das heißt, dann bist du wieder dabei, die Blutung zu stillen, um dann die Bedingung zu schaffen, nämlich dass der Wurzelkanal eigentlich trocken sein sollte für die Obturation auf der vollen Länge. Und wenn du jetzt eine Blutung hast, die aufgrund deines intensiven Agitationsprotokolls irgendwo entstanden ist, dann hast du wieder das Problem, naja, was mache ich jetzt mit der Blutung? Gehe ich drüber hinweg? Oder, was auch modern geworden ist, dass man dann sagt, dann nehme ich doch einfach ein feuchtigkeitstolerantes Füllmaterial, indem ich auf die Calciumsilikate und die Derivate gehe. Also die sogenannten biokeramischen Sealer, also da ist nichts Bio dran, ne? Das sind ja alles reine Silikatzemente.
Entschuldige, aber, da unterbreche ich mal, weil jetzt sind wir bei der WF und ja. Ich glaube, wir haben jetzt vor relativ lang gesprochen und ich habe ein paar Fragen. Und wir versuchen, ja, dass ich das abwürge, weil von einem, was du erzählst, tauchen drei weitere Fragen natürlich. Also wenn du zwei Visits machst, dann nutzt du diese Zeit dazwischen, dass das Hypo einwirken kann. Das macht ja absolut Sinn. Meine laienhafte Überlegung, weswegen ich, also so aus dem Bauchgefühl bin ich mehr pro zwei Sitzungen, einfach auch von dem, was ich so bisher gehört habe, weil so eine Überlegung war auch, also es ist lange her, dass ich selber Endo gemacht habe, aber du erreichst ja nie immer alles und ich dachte, wenn man in zwei Sitzungen arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher besser spült als zu schlecht, höher, als wenn ich in einer Sitzung mache, weil in der einen Sitzung kann mir eine Komplikation kommen, ich komme irgendwo schon bei der Aufbereitung nicht so durch die dünnsten Kanäle, da verliere ich schon mal Zeit, aber die Sitzung ist irgendwann zu Ende, der nächste Patient wartet und die Gefahr, dass man eher abkürzt, ist größer, als wenn ich zwei Chancen habe zu spülen und Dinge, die ich irgendwo beim ersten Mal nicht erwischt habe, beim zweiten Mal bin ich besser drauf, bin ausgeschlafener, habe ein anderes neues Instrument in der Hand. Ist das so ein Aspekt, der für dich eine Rolle spielt oder sagst du, dass du es immer im Griff hast, auch wenn du Single-Visit machst, alles zu desinfizieren oder zu spülen?
Also es ist so, dass ich, wo es nur geht, versuche, nicht Single-Visit zu arbeiten. Also Single-Visit ist für mich, hat sich für mich immer der Patient dann dafür entschieden, weil er sagt, ich möchte nicht zweimal kommen, wenn die jetzt, manchmal haben die ja auch ein paar hundert Kilometer Anreise, wenn die zu uns kommen. Dann mache ich das Beratungsgespräch am Telefon und sage dem Patienten, also ich würde Ihnen raten, dass Sie dann, dass wir uns eine Woche später wiedersehen. Dann ist es halt einfach, du hast ja mehrere Effekte, die du nutzen kannst. Also mit dem, was du sagst, die Chance zu erwischen, da würde ich sagen, nein, weil das liegt ja an den Fertigkeiten und an den Protokollen, die du machst. Das heißt, wenn dein Protokoll so ist, dass du erstmal alle Kanäle darstellst, alle Kanäle patent machst, alle Kanäle weitest und danach die geweiteten Kanäle auf der vollen Länge desinfizierst, dann sorgt ja das Protokoll, was du hast, schon dafür, dass du immer alles erreichst. Was du aber nicht hast, ist die Zeitwirkung. Und die Zeitwirkung, die schlägt dir natürlich Steine in den Weg. Also Zeitwirkung 1 ist, durch jede Prozedur hast du ein postoperatives Ödem. Und dieses Ödem führt dazu, dass der Patient eine Schmerzen hat, wenn du schon obturiert hast. Oder aber keine Schmerzen hast, weil du hast ja eine Drainage, nämlich dein Wurzelkanalsystem drainiert ja, wenn du es offen gelassen hast. Erst recht, wenn da nur Hypochlorid drin ist. Auch ein Grund, kein Calciumhydroxid zu nehmen. Diese Kapillare, die du hast mit Hypochlorid, ist ideal, eine ideale Drainage. Deshalb, dass bei mir die Patienten außerhalb der geplanten Termine kommen, ist für uns non-existent. Das kommt nicht vor. Weil wir immer protokolliert vorgehen. Dass sie überhaupt Schmerzmittel einnehmen müssen, ist extrem selten.
Gut, meine Annahme war aus der Sicht des Nicht-Top-Experten, der den ganzen Tag nichts anderes macht und vielleicht die Protokolle auch nicht immer so dann umsetzen kann. Also im Alltag, glaube ich, gibt es einfach Erschwernisse, wo man es dann vielleicht hinbekommt in einer Sitzung, aber bei einer zweiten Sitzung dann doch mal noch die Chance hat, vielleicht, oder auch ein anderer die Chance hat. Für mich ist dieses Single-Visit so definitiv irgendwie. Wenn da was nicht klappt, dann muss eine alte Wurzel, dann muss man was pflegen.
Ja, also, okay, oder den Patienten mit... Mich,
ja.
Ja, oder halt eben auf Steroide setzen und mit Antibiotika vollschießen und ihm sagen, sie müssen das durchstehen, sonst müssen sie zum Chirurgen.
Ja. Also es freut mich schon mal, dass der Spezialist es genauso sieht wie ich. Ich ohne Faktengrundlage und Erfahrung, sondern so vom Bauchgefühl. Aber es hätte ja hätte auch genau andersrum sein können, macht ja dann auch nichts. Das, was du kurz erwähnt hast, weil das hatte ich ja auch als Punkt mit der Patientenpsychologie, halte ich auch nochmal für einen wichtigen Punkt, dass zum einen, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Wahrscheinlichkeit von postoperativen Schmerzen geringer, wenn man den Kanal offen lässt, Drainagesystem und alles. Und dann wird ja wohl auch häufiger subjektiv eine Besserung wahrgenommen, was ja auch Vertrauen schafft. Auch die übrige Behandlung machen. Und ja. Es ist ja immer schlecht, wenn man zum Arzt geht und danach ist schlimmer, als es vorher war. So gerade wenn man zum Beispiel eine Revision empfiehlt und sagt, da sieht man was am Röntgenbild, Patient sagt, tut nichts weh. Ja, aber wir sehen, da ist was. Dann geht man da rein, macht Single Visit, das Ganze tut weh, sagt der Herr, das war jetzt ein schlechter ärztlicher Rat. Also das siehst du auch so, dass das von der Patientpsychologie auch hilfreich
absolut.
Ist.
Absolut.
Aha. Ein anderer Aspekt, weil wir vorher kurz über Kosten gesprochen haben, wir sind ja hier in diesem Podcast auch etwas unter uns Kollegen, denke ich. Ist mir auch immer wichtig, generell in der Zahnheilkunde, dass der Patient auch versteht, wo der Wert ist für das, was er da bezahlt. Das gibt ja viele Dinge, die sehr viel Geld kosten, aber die Leute es sofort ausgeben, weil für sie subjektiv der Wert da ist. Und ich denke, so eine Single-Visit, wenn das vielleicht noch zügig geht, weil es nicht so schwer war, und dann ist das Ganze in 40 Minuten durch und oder wahrscheinlich nicht, wenn man so lange wirken muss und sagt, ja, weiß nicht, wie schnell es am schnellsten gehen kann. Mhm. Und dann kommt eine hohe Rechnung, dann sagt er ja auch, ja, das ist ja hier doch ein bisschen übertrieben, als wenn man dann doch ein Beratungsgespräch, eine erste Sitzung, eine zweite Sitzung und noch eine Nachkontrolle hat. Da sind ja dann auch entsprechende Rechnungen gefühlt vielleicht für den Patienten auch?
Da habe ich eine andere Meinung dazu.
Okay.
Weil das, ich glaube, das ist eine Sache, die ist zu sehr in unseren Köpfen drin. Ja? Weil es gibt ja in dem Wertverständnis, was du schaffst mit deiner Therapie, gibt es ja mehrere Stufen. Ich glaube, das ist richtig, was du sagst, wenn das Wertverständnis Geld gegen Zeit ist. Ja. Aber Geld gegen Zeit ist ja eine absolute Basisgrundlage von so einer ökonomischen Rechnung, die da gemacht wird. Wenn dem so wäre, müsste ja jeder das Gleiche verdienen. Ja? Und das ist so, dass das nicht richtig ist. Es gibt Patienten,
auch Wert denen gegen Kompetenz.
Ja, Fertigkeiten ist das Nächste. Also da, das ist die nächste Stufe, ist nicht die Zeit, für die wir abrechnen, sondern die zweite Stufe ist dann für die Fertigkeiten. Aber auch das ist nur eine Zwischenstufe, weil wenn du für die Fertigkeiten bezahlt wirst, dann gibt es auf einmal einen Unterschied zwischen einem ZMP-Gehalt und zwischen einem Zahnarztgehalt. Das sind ja nur die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus und Fertigkeiten. Die nächste Stufe ist das Urteilsvermögen. Ja? Mhm. Das heißt, für dein Urteilsvermögen, das hat auch, aber auch den höchsten Wert. Das heißt, wenn du als Jan Heito, der so und so viele, du hast dich ja sehr mit Frontzähnen auseinandergesetzt, habe ich gesehen. Das ist so dein Steckenpferd sind Frontzähne.
Ja.
Und wenn du sagst, dieses Frontzahnmodell gehört aber nicht in diese Mundhöhle, das ist ja irgendwie dein Spezialgebiet, dann fußt das ja auf diesem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, den du dir über die Jahrzehnte aufgebaut hast. Und genau da trennt sich ja total die Spreu vom Weizen und genau da geht der Wert, den du dem Patienten anbietest, ganz rein durch dein Urteil extrem nach oben. Das muss man sich wirklich bewusst werden. Und warum ist das so? Der Grund ist der, dass man sich das Urteilsvermögen als Dienstleister nicht kaufen kann.
Ja, mir gefällt sehr, was du erzählst. Ich denke ja auch gern über Zahnmedizin und alles nach. Das ist jetzt schon ein bisschen philosophisch, aber Zahnmedizin ist halt auch Geisteswissenschaft. Gehe ich voll mit dir. Zwei Punkte nur. Manchmal ist es schwierig, wie vermittelt man das dem Patienten? Also jetzt nicht jemand, der vielleicht landesweit bekannt ist, dass er was besonders gut kann, sondern ein Zahnarzt, der in seiner Praxis sitzt und auch was sehr gut kann und dass der normale Patient das versteht, dass er eigentlich nicht nur für die Zeit und die Arbeit bezahlt, sondern wirklich für unser Know-how, unser Urteilsvermögen. Und ich würde fast sogar noch eins draufsetzen, weil bei dem, was du mir erzählt hast, ist mir jetzt noch eingefallen, was mir mal ein IT-Entwickler gesagt hat, dass in seiner Branche, was am teuersten bezahlt wird und am teuersten versichert wird, ist Risiko. Und das kauft sich der Patient letztendlich, dass er weniger Risiko hat, dass er nachher Schmerzen, Zahnverlust hat oder bei mir Zufriedenheit mit den schönen Zähnen oder dass die Ränder schwarz werden oder die Dinger rausfallen.
Ja.
Und das ist eigentlich am Ende vom Urteilsvermögen ja unser Ziel, Risikominimierung. Zahnmedizin ist ja letztendlich immer nur Risikoabwägung und überlegen A, B oder C oder gar nichts. Von daher,
ist absolut stimmt. Richtig.
Vielleicht sollten wir diesen Punkt mit dem Geld für Zeit, es ist wirklich ein bisschen kurz gegriffen. Finde ich super, dass du das auch nochmal so aufdekliniert hast.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass sich gerade die jungen Zuhörer dessen total bewusst werden, weil das ist nämlich ein Trugschluss. Und wenn du überlegst, welches Ticket, wenn du jetzt in die USA fliegen willst, ja, welches Ticket ist denn teurer? Da, wo du länger fliegst oder da, wo du kürzer fliegst?
Ich weiß es nicht.
Lange nicht mehr in den USA. Also die Concorde fliegt ja leider nicht mehr.
Ja.
Ich meine quasi wirklich, also wenn du mit Überschall fliegst, ja, mhm. In der Concorde gab es ja nur Erste-Klasse-Tickets und du saßt dort aber sehr viel weniger komfortabel als in der Business-Class in einem normalen Flugzeug.
Mhm.
Die Tickets waren aber teurer als ein normaler First-Class-Flug, weil du halt einfach schneller da warst.
Mhm.
Das heißt, Geschwindigkeit ist, also für Zeit bezahlt zu werden, ja, ist ein sehr relatives Maß, weil vergleich's mal, stell mal vor, du hast einen grauen Star und gehst zu einem Operateur und du hast einen, der, wo du weißt, der hat Referenzen, der hat's richtig drauf und der baut dir die Linse in 5 Minuten ein, ja? Oder du gehst zu jemandem, der eine Stunde an dir rumfummelt. Was würdest du lieber machen?
Ja, völlig klar. Da fällt mir nur ein, dass einer der 3 Gründe für Steigerung von Steigerungssätzen in der GOZ erhöhter Zeitaufwand ist. Erhöhte Schwierigkeit oder erhöhter Zeitaufwand.
Das ist witzig, ja.
Das stimmt. Das ist, wir sind halt so dran gewöhnt irgendwie und ich sehe es aber völlig, wenn einer halt in der Lage ist, das gleiche Ergebnis doppelt so schnell zu machen, müsste er eigentlich auch mehr bekommen, weil Zeit ist ja heute für die meisten Leute das wertvollste Gut. Merkst du an den Leuten, die uns dann warten. Also müsste man einen Aufschlag, besonders schnelle Ausführungen eigentlich hinbekommen. Aber
das ist ja auch
Gründe für die Leute, die Single-Visit bevorzugen, dass sie sagen, wenn wir jetzt immer noch bei der Patientenpsychologie sind, die Patienten, und du hast ja auch selbst gesagt, Patienten fragen danach, das wird ja nachgefragt, das ist ja der Riesenerfolg von Chairside-Restaurationen, eine Sitzung statt zweimal kommen. Nur einmal Anästhesie, nur einmal mögliche Schmerzen, nur einmal die Antwort. Nur wenn sie hunderte Kilometer kommen, sondern auch wenn sie halt sehr viel arbeiten müssen. Das spricht ja schon für Single Visit, aber ich sehe es auch wie du. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Risikominimierung und das weniger Schmerzen wären für mich da im Vordergrund, sodass ich auch eher mehr zu 2 Sitzungen tendiere. Mhm. Und vielleicht, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, meine Zeit ist
ja
auch bald.
Stimmt.
Ich würde so Wrap-up machen. Wo du sagst, wo sind für dich, du hast ja schon gesagt, du machst hauptsächlich 2 Sitzungen, aber was sind dann die Fälle, wo du eine Sitzung machst und auch vertretbar ist und funktioniert?
Also Single Visit kannst du machen, unabhängig von der Primärdiagnose, sage ich jetzt mal. Ausgenommen ist tatsächlich eine periapikale Läsion im Abszess geschehen oder eine echte Zyste, so dass dir halt, egal wie stark du den Wurzelkanal jetzt trainierst, dir immer wieder der Eiter hochkommt und eben das Zystensekret, das ist ja dann ein echtes Zystensekret oder eben auch eine massive Blutung, könntest du auch noch mit der Zähne, wobei die würde sich ja durch eine Wartezeit auch irgendwo kontrollieren lassen. Das wären so für mich die Kriterien, wo ich sagen würde, das sollte man auf gar keinen Fall zum Abschluss bringen und erzwingen. Und ansonsten ist es so, wenn du alle Bedingungen erfüllt hast, die man erfüllen muss, bevor man obturiert und vor allem alle Kanäle auf der vollen Länge dargestellt und desinfiziert. Ja, das ist das Wichtige. Und da tun sich ja viele schon schwer, das innerhalb einer Sitzung hinzubekommen.
Aber das gerade bei Revisionen, glaube ich, oder?
Also genau.
Wenn ich so höre, machst du Single oder Double oder Multi? Warum heißt es nicht Double Visit? Weil es auch 3 sein können oder was? Also
stimmt, Multi? Ja, weil es auch 3 sein können. Ja,
okay, Single oder Multi Visit. Dann sagen die Revisionen klar, 2. Also das kommt dann immer so sofort. Aber müsste ja nicht. Also wenn man es schafft.
Müsste nicht, nein, überhaupt nicht.
Okay,
ja.
Also das ist nochmal wichtig.
Ja, also Revision kannst du auch beliebig dann in einer Sitzung machen, wenn du diese Bedingung dann erfüllst. Ne? Also definitiv. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eben das, was mich davon regelmäßig abhält, ist der höhere zeitliche Aufwand, den ich habe in Single-Visit, weil ich eben die Desinfektion auch von der zeitlichen Wirkung auch in der einen Sitzung herstellen muss und damit sehr viel mehr Leerzeiten habe. Bis zum Obturieren und auch die schlechte Planbarkeit, die ich habe in Single Visit, nämlich was mache ich denn, wenn ich den Patienten habe im Stuhl sitzen lassen für eben die halbe Stunde mit dem Hypochlorid und ich versuche den Kanal dann zu trocknen und ich sehe, der wird nicht trocken, ich kann nicht obturieren. Ja, dann
Entschuldige, ich greife noch mal kurz. Machst du das tatsächlich, dass du den da sitzen lässt und das in Ruhe lässt? Oder
ja. Also,
ach so, das ist so eine hypothetische Frage.
Nein.
Ach so, das ist tatsächlich das Vorgehen.
Aha. Ja, weil du kriegst sonst die Tiefenwirkung im Dentin nicht hin. Also durch Agitation kriegst du deine Oberfläche frei in 5 Minuten. Aber diese Tiefenwirkung ins Dentin und auch aus diesen Seitenkanälen herauswaschen, das kriegst du nur über den Faktor Zeit hin. Deshalb ist es so, dass ich mache dann, wenn ich fertig bin mit meiner Agitation, lasse ich den Patienten dort sitzen und lasse das Hypochlorid erstmal ordentlich auf der vollen Länge einwirken.
Also hast du so eine Praxis mit 10 Behandlungsstunden immer von einem Zimmer?
Nein, ich mache es ja eben nicht so. Das mache ich ja extrem ungerne so, dass ich dem Patienten sage, dass ich den das in einer Sitzung mache. Das ist nicht mein favorisiertes Vorgehen, aber es kommt ja immer wieder mal vor, dass ich dazu aufgefordert werde, es so zu machen oder dass halt die Bedingungen, wenn der Patient jetzt aus dem Ausland kommt, nun mal so sind. Das ist dann so.
Na gut, das heißt, du müsstest dir da ja auch viel länger Zeit einplanen für so eine
so
Sitzung.
Und
wenn dir dann der Patient absagt, dann hast du auf einmal 2,5 Stunden Ausfall.
So
statt
ist es.
Vielleicht ein Viertelstunden.
Richtig. Du hast das Klumpenrisiko im Terminbuch ist dann höher. Und dann ist es halt so, die Single-Visit-Behandlung muss dann eigentlich sogar teurer sein als die Double-Visit. Den Begriff finde ich übrigens gut, weil ich finde, es gibt nur selten eine Rechtfertigung für mehr als 2 Termine. Also Double Visit gefällt mir gut als Begriff.
Also, super, also ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, wo du sagst, das muss hier unbedingt noch rein. Das hast du noch nicht erwähnt. Mir fallen keine Fragen mehr ein. Ich glaube, jetzt kann ich unseren Leuten doch sehr gut, die müssen sich alle den Podcast anhören.
Ja, eben, das ist ja der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir nehmen das auf, weil so haben halt ganz viele was davon. Der wird ja wirklich auch gerne und viel gehört. Und gerade wenn es so eine praktische Folge ist, wird das sicher der Fall sein. Wir können aber unsere Zuhörer nochmal motivieren dazu, dass sie in den Shownotes des Podcasts ist nämlich ein Link, wo man eine Sprachnachricht direkt in den Podcast hineinstellen kann. Das heißt, sollte jetzt irgendjemand eine Frage haben, die sich ergibt aus den Themen, die wir besprochen haben, dann können die jetzt in die Shownotes hineingehen und dann auf den Link klicken. Und dann kommt man auf so eine Seite von Anchor. Das ist unser Host. Und dann kann man 1 Minute mit seinem Smartphone eine Frage oder eine Sprachnachricht oder einen Kommentar schreiben. Und da plane ich in der näheren Zukunft dann wirklich auch mal eine Folge zu machen, wo diejenigen diese Fragen dann auch in der Show auch vorgespielt werden. Also man muss dann auch akzeptieren, dass man auch Teilnehmer dieser Show werden könnte, wenn man eine Sprachnachricht über dieses Portal schickt, dann stelle ich mir das ganz schön vor, wenn wir von den Hörerinnen und Hörern dann einfach auch diese Kommentare einspielen können in die Show. Dann ist es ja wirklich interaktiv.
Ja, das ist eine tolle Sache. Ich habe mit Podcasts bisher gar keine Berührung. Meine Kinder hören das relativ viel. Ich höre lieber Radio oder lese. Mhm. Aber jetzt mal reinschnuppern können, darf ich vielleicht noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache, wen meine Themen interessieren, Ästhetik und Funktion, auf meiner persönlichen Webseite haito.de, einfach wie mein Name, da findet man alle Kurse und Veranstaltungen, die ich so anbiete. Vielleicht ist ja da auch das Interesse geweckt worden.
Du bist ja da auch sehr untriebig in deinem Bereich. Du machst ja die ästhetische Zahnheilkunde, ne?
Ich sehe mich hauptsächlich als Prothetiker. Also die Ästhetik ist das Sahnehäubchen, was da drauf ist, aber die festsitzende Prothetik auf Zähnen oder Implantaten, Adhäsivprothetik, das ist so mein Ding. Ja, stimmt, es wird auch immer mehr. Jetzt nach Corona wollen die Leute, wie du sagst, wieder in die Kurse. Und das Beste sind tatsächlich immer die Gespräche mittags am Tisch, wo es dann über die wirklich wichtigen Themen geht, wie Abrechnung, Praxismanagement, Patientpsychologie, Kommunikation auch. Dinge, die mich auch sehr interessieren, wo ich merke, dass du da auch dir viele Gedanken machst. Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch gerne. Sehr gerne. Dann sage ich mal, schönen Sonntag. Ist nämlich ein Sonntag, an dem wir das aufnehmen.
Ja, wir sind ja Verrückte. Ja.
Ja. Sonntagmittag auch noch. Jetzt gibt es bei uns beiden wahrscheinlich Mittagessen.
Okay.
Dann wünsche ich dir da noch alles Gute und ich sag mal, bis bald.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen.
Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.